Ja, wer will nicht neu gefüllt werden? Ich denke, deswegen sind wir alle hier im Gottesdienst, um wieder neu von Gott gefüllt zu werden mit seiner Liebe, mit seiner Freude, mit dem rechten Glauben. Wir brauchen alles von unserem herrlichen Herrn und Gott. Und wir sind auch völlig von ihm abhängig. Eigentlich sind wir in völliger Armut. Wir sind nichts anderes als letztendlich, wenn man mal so sagen darf, obwohl wir Kinder Gottes sind, eigentlich Bettler. Wir sind abhängig von dem lebendigen Gott. Und es ist gut so. Aber der lebendige Gott, der möchte in deinem und meinem Leben viel bewirken. Und da möchten wir uns heute auch wieder mit dem Römerbrief beschäftigen. Und zwar möchten wir heute wieder einen Einblick nehmen in Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, wer die Bibel zur Hand hat, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Römer Kapitel 12. Und da möchten wir heute uns mit den Versen 14 bis 21 beschäftigen. Römer Kapitel 12, die Verse 14 bis 21. Und hier sagt uns der Apostel Paulus: Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Befleißigt euch dessen, was in aller Menschen Augen edel ist. Ist es möglich, so viel in euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn wir in diesen Text hineinschauen, dann kommt es uns fast gar vor, als ob Übermenschliches von uns verlangt wird. Das mag auch tatsächlich so sein. Deswegen auch das Thema heute: Ein Leben über dem Durchschnitt. Ein Leben über dem Durchschnitt. Und ich habe in einem Bericht gelesen, wo eine Missionarsfrau schreibt, eine Frau eines Indonesien-Missionars. Sie schreibt: Drei feindliche Gruppen waren vor unserem Haus aufeinandergestoßen. Das Geschrei war wieder mal fürchterlich. Man kann es gar nicht beschreiben. Sie schreibt, unser Sohn Christian saß mit gekreuzten Beinen auf dem Tisch und man hatte den Eindruck, er schaue einen spannenden Fernsehfilm zu. Und unsere Tochter Sabine bombardierte mich mit Fragen, ob ich die Verletzten hinterher auch verbinden würde. Die Tochter sagte, dass sie dies nicht tun würde. Denn letztes Mal hat Papa einen Verletzten mit einer großen Kopfwunde verbunden und sobald er wieder gesund war, ist er in unser Haus eingebrochen und hat viele Sachen gestohlen. Die Frau sagt, ich habe der Tochter dann erklärt, was die Bibel über Vergeben und Vergessen sagt. Böses mit Gutem vergelten, den Feind segnen und so weiter. Ja, und sie hat es gut verstanden. Denn als vor einigen Tagen ein Einheimischer ihren Hund getötet hat, sagte sie tief seufzend, naja, dann muss ich ihm wohl vergeben. Und die Tränen kullerten von ihren Wangen. In einem weiteren Brief schrieb nun der Mann dieser Frau, also der Indonesien-Missionar selbst. Und er schreibt, stellt euch vor, ihr wohnt in einer Nachbarschaft von lauter Ausländern. Nach jeder Wäsche, die auf der Leine gehangen hat, fehlen ein paar Stücke. Das Kleid deiner Tochter, ein guter Wollsocken. Am nächsten Tag siehst du das Nachbarkind mit dem Kleid deiner Tochter. Im Garten des Nachbars spielt der kleine Junge in der Badehose deines Sohnes. Und der Herr so und so putzt mit einem besten Handtuch sein Auto. Und bei all dem wohnst du 400 Kilometer vom nächsten Geschäft entfernt. Wenn du Christ sein willst, gibt es nur eine Möglichkeit. Du vergibst deinem Nachbarn, bringst ihm den zweiten Wollzucken und lädst ihn zu einem Mittag- oder Abendessen ein. Das ist das Gebot der Liebe Gottes. Und er erwartet von uns, dass wir ihm gehorchen. Denn Liebe ist eine Sache des Willens. Wenn wir von solchen Berichten lesen oder hören, da scheint es uns beinahe überzogen oder schon fast ins Lächerliche hinübergezogen. Für deutsche Verhältnisse eigentlich unfassbar. Höchstens in irgendwelchen sozialen Brennpunkten, ja, da kann man vielleicht Ähnliches erleben. Doch sind solche Begebenheiten, wie wir gerade gehört haben, in manchen Ländern beinahe im Alltag inbegriffen. Eigentlich ganz normale Vorkommnisse. Sicherlich sind hier die Begebenheiten in Deutschland im Allgemeinen, wir können Gott dankbar sein, etwas gesitteter und gemäßigter. Und da können wir auch sehr froh sein. Doch auch wir sind im Alltag nicht gänzlich von irgendwelchen Bosheiten der Menschen ausgenommen. Von Benachteiligungen, die wir in Kauf nehmen müssen. Oder von irgendwelchen Anfeindungen, um des Glaubens willen. Oder einfach, weil Menschen so ihre Boshaftigkeit zeigen. Oder von Betrügereien der Menschen, die auch in unserem Land immer mehr werden. Davon sind auch wir nicht ausgenommen. Erst letzte Woche bestätigte mir eine ältere Frau in unserem Wohnblock, da wo ich wohne, dass ihr Fahrrad direkt am Wohnblock gestohlen worden wäre. Und ich weiß, diese Frau ist sehr gewissenhaft. Normalerweise schließt sie das immer ab. Sie sagt, später sei dann ihr Fahrrad am S-Bahnhof gefunden worden. Gut, dass es noch gefunden werden konnte. Solches oder ähnliches Unrecht kann uns jederzeit widerfahren, auch hier in Deutschland. Doch die Frage ist, wenn uns Unrecht geschieht, wie gehen wir dann damit um? Das ist die Frage. Empören wir uns? Schimpfen wir über solche Menschen, die uns Unrecht tun? Wünschen wir diesen Menschen sogar einen Fluch oder eine regelrechte Bestrafung Gottes? Oder tun wir so vielleicht auch manches Mal, als ob es Gott gar nicht gäbe und als ob wir diese Sachen alle alleine regeln müssten? Gott ja, aber solche Dinge müssen wir selbst in die Hand nehmen. Gott sieht es wahrscheinlich nicht. Und dabei sagt uns Gottes Wort, vergelte niemandem Böses mit Bösem, Vers 17 hier. Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, Vers 19. Vers 20, überwinde das Böse mit Gutem. Und hiermit kommen wir heute an ein Thema, das für manche Kinder Gottes wirklich eine große Herausforderung ist. Vielleicht sogar für manche Kinder Gottes sehr abstrakt zu sein scheint. Das ist mir völlig bewusst. Es gibt auch Kinder Gottes, die meinen, dass sie solche Worte, die wir hier in Römer 12 oder an anderen Stellen der Heiligen Schrift lesen, dass sie mit dem nicht viel anfangen können. Sie können das nicht leben. Sie sagen, das, was hier steht, das kann ich einfach nicht tun. Vielleicht müsste man auch mal ein bisschen hinterfragen und mal nachhaken und fragen, wollen sie es überhaupt tun? Ja, denken andere, vielleicht geht es mich dann einmal etwas an, wenn mal extreme Zeiten der Verfolgung auf uns zukommen. Dann kann ich ja vielleicht noch so reagieren, wie hier geschrieben steht. Doch, liebe Geschwister, ich möchte uns gleich am Anfang dieser Predigt eine Frage stellen. Müssen wir erst warten, bis Verfolgung eintrifft, bis wir das Gebot der Liebe unseres Herrn Jesus befolgen können? Bis wir dieses Gebot der Liebe erfüllen können? Müssen wir erst warten, bis auf uns extreme Verfolgung zukommt? Wir fragen uns, möchte unser Herr nicht viel mehr, dass wir dies bereits hier heute und jetzt in unserem ganz alltäglichen Leben ausleben? Möchte er nicht von dir und von mir, dass wir da, wo wir sind, wo er uns hingestellt hat, das leben, genau das, was er uns auch hier in Römer 12 gebietet? Ja, das will er. Dieses Gebot, das gilt für hier, für jetzt und heute. Es ist der Wille unseres Herrn und Gottes, dass wir genau da, wo er dich und mich hingestellt hat, ein Leben leben, das eben nicht von dieser Welt geprägt ist, sondern von was? Natürlich von oben her. Von oben her, nämlich von dem Herrn Jesus Christus selbst. Unser Thema lautet: Ein Leben über dem Durchschnitt. Und wir wollen uns zunächst fragen, wie ist das möglich? Ein Leben über dem Durchschnitt, erstens, wie ist das möglich? Wenn man überdurchschnittlich denkt, dann denkt man vielleicht zunächst, jetzt bin ich gefragt, jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss ich mich bemühen, dass ich ja besser bin als andere. Vielleicht so wie bei einem Schüler, der über dem Notendurchschnitt der Klasse sein will. Vielleicht fordern es auch die Eltern an mancher Stelle. Du musst besser sein als die anderen. Aus dir muss was werden. Darf gar nicht unter dem Durchschnitt sein. Du musst über dem Durchschnitt sein. Und wenn er über dem Durchschnitt der Klasse sein will, dann muss er sich tatsächlich anstrengen. Dann muss er sich hinsetzen und lernen, wenn es ihm nicht in den Schoß fällt. Er muss vielleicht Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen und Ähnliches. Doch wir fragen uns an dieser Stelle, gilt es auch für unser geistliches Leben? Müssen wir da auch Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen? Müssen wir uns anstrengen? Müssen wir uns so sehr bemühen? Können wir unsere geistlichen Leistungen durch Anstrengung verbessern? Wenn wir uns anders verhalten und anders reagieren, wenn wir uns anders verhalten und anders reagieren wollen als die anderen Menschen um uns herum oder in dieser Gesellschaft, welche keine Kinder Gottes sind. Ist das so? Müssen wir uns dann nur viel anstrengen? Leben über dem Durchschnitt, wie geht das? Nun, ich denke, wir sind uns alle darüber bewusst, dass dies ganz und gar nicht zuerst mit Leistung und Anstrengung zu tun hat. Ganz und gar nicht. Wir brauchen uns nicht anstrengen, um besser zu sein als andere. Nein. Denn gerade hier aus Römer 12 hatten wir uns ja anfänglich in Vers 1 und 2 mit einer ganz wichtigen Sache auseinandergesetzt. Wir hatten nämlich erkannt, dass wir zuerst unser Wesen durch die Erneuerung unseres Sinnes verändern lassen sollen. Gott will es verändern, wir sollen es verändern lassen. So schön, dass es da gar nicht so sehr um eigene Anstrengung geht. Denn Gott will in dir und in mir einen Verwandlungsprozess vorantreiben. Dieser Verwandlungsprozess soll stattfinden. Diejenigen, welche hier waren in den letzten Predigten, die können sich sicherlich noch daran erinnern, wie aus einer Raupe ein schöner Schmetterling wird. Ein Verwandlungsprozess. Wenn ich mein Denken und Sinnen nicht nach den Gedanken und dem Willen Gottes ausrichte, so werde ich es kaum schaffen, so zu leben, wie er es von mir fordert. Wenn ich meine ganzen Gedanken und meine Gesinnung in dieser Welt und bei mir selbst habe, dann wird sich nicht viel ändern. Wir müssen uns auf andere Dinge ausrichten. Wir müssen unsere Gesinnung auf Gott hin und auf sein Wort ausrichten. Natürlich ist mir auch bewusst, man kann sich schon auch mal zusammenreißen und sich anstrengen. Das kann auch der natürliche Mensch, der nicht den Geist Gottes hat, der kann sich auch mal gut benehmen. Vielleicht sogar so, dass andere meinen, nun hätte man sehr, sehr geistlich gehandelt. Doch unser Herr und Gott sieht uns immer im Gesamtbild. Er kennt ja dein und mein Herz. Er weiß um deine und meine Motivation. Und er weiß ganz genau, wo wir etwas vortäuschen. Er weiß, was echt ist, er weiß, was unecht ist, er weiß, was geheuchelt ist, was ungeheuchelt ist. Er weiß es ganz genau, wie es du und ich meinst. Für manche ist es bereits sehr schwer, hier im Gottesdienst und in der Gemeinde mal für 2-3 Stunden etwas freundlicher oder liebevoller zu sein als sonst. Jetzt gehen wir in den Gottesdienst, muss ich wieder anstrengen. Ja, da kann man sich schon mal zusammenreißen. Aber nachher, da ist es ja dann wieder, kann man es wieder locker sehen. Doch liebe Freunde und Geschwister, so sieht es Gott nicht. Gott sieht dich auch im Alltag. Er sieht dich hier nicht nur 2 Stunden im Gottesdienst, sondern er sieht dich im Alltag, wie du da reagierst und handelst. Und der Gottesdienst soll lediglich dazu beitragen, dass du wieder zugerüstet wirst für den Alltag, dass du überstehen kannst im Alltag. Deswegen treffen wir uns ja auch regelmäßig zum Gottesdienst. Es soll eine Zurüstung sein, es soll eine Erbauung sein, eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung. Und wir möchten enge Beziehungen pflegen als Glaubensgeschwister, damit wir uns auch gegenseitig stärken und ermutigen können. So wichtig. Und deswegen kommen wir auch mittwochs unter anderem zusammen. Da wollen wir wieder, weil eine Woche ist eigentlich zu lange, wenn man sich da nicht mehr sieht. Wir brauchen das Wort, wir brauchen die Gemeinschaft, wir möchten überleben in dieser Welt. Aber jetzt wieder zu dieser Frage, wie ist das möglich, ein Leben über dem Durchschnitt zu leben? Das heißt letztendlich, ein Leben im Willen Gottes zu leben. Und gewiss kann jeder von uns zustimmen, dass dies von uns selbst heraus und aus unserer eigenen Kraft überhaupt nicht möglich ist. Sondern wie nur ist es möglich? Ja, es ist nur durch die Kraft Gottes möglich. Nur durch ihn. Durch den Heiligen Geist, den er in unsere Herzen gegeben hat, werden wir befähigt, das zu tun, was dem Willen Gottes entspricht. Er selbst befähigt uns dazu. Ich habe mal reingeschaut in ein ziemlich dickes Buch. Das habe ich auch mal damals auf der Bibelschule empfohlen bekommen. Sehr zu empfehlen. Ein Buch von Ruth Paxton. Ein Buch, das das Leben im Geist beschreibt. Und diese Ruth Paxton, die beschreibt in diesem Buch Wandel im Geist folgendermaßen. Als der Gläubige Jesus als seinen Herrn und Retter annahm, ist er in das Reich des Geistes versetzt worden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Heilige Geist bereit, jede Verantwortung, der für einen Wandel mit einem solchen Wandel übereinstimmt, zu übernehmen. Er kommt in den Gläubigen, er will zu diesem Zweck in dem Gläubigen wohnen und ihn auch erfüllen. Der Heilige Geist kennt den Sinn und den Willen Gottes, weil er ist ja Gott selbst. Und diesen möchte er auch dem Gläubigen durch Gottes Wort offenbaren und ihm das Verlangen und die Kraft geben, diesem Willen nachzukommen, ihm zu gehorchen. Der Heilige Geist kennt die Wege Gottes und will sie uns durch das Wort enthüllen. Er möchte unseren Fuß auf den rechten Pfad führen, so dass wir Schritt für Schritt in dem Gehorsam des Willens Gottes wandeln. So viel von Ruth Paxton. Der Heilige Geist hat also das Verlangen, uns durch das Wort Gottes den Willen Gottes zu offenbaren. Und zugleich werden wir durch den Heiligen Geist befähigt, den Willen Gottes zu tun. Natürlich hat der Gläubige hierin auch eine Verantwortung. Er hat die Verantwortung, sich Gott hinzugeben, sich Gott unterzuordnen, sich seinem Willen auszuliefern. Es hat also etwas damit zu tun, ob ich in der Hingabe und Unterordnung lebe oder ob ich den Willen Gottes gar nicht beachte, ob ich gar nichts wissen will vom Willen Gottes und in meinem eigenen Willen weitermarschieren will. Dann wird Gott nicht viel bei mir bewirken können. Kein Leben über dem Durchschnitt wird dann geschehen. Auch diese Möglichkeit besteht. Die Bibel zeigt uns, dass wir trotz Heiligen Geistes auch im Eigenwillen bzw. im Fleisch wandeln können. Vielleicht sind wir sogar auch manches Mal darüber erstaunt, wie viel Geduld Gott mit uns hat, wie viel Geduld er mit dir und mit mir hat, wo wir ganz genau wissen, das ist nicht so ganz in Ordnung vor Gott. Und Gott wartet geduldig, bis wir wieder zurückkommen, bis wir erkennen, ja, das war nichts. Also wer im Eigenwillen verharrt, der wird jedoch Gottes Willen nicht zur Ausführung bringen. Deshalb ruft uns Gottes Wort dazu auf, wenn wir im Geiste leben, so lasset uns auch im Geiste wandeln. Galater 5, Vers 25. Also wenn du schon den Heiligen Geist von Gott bekommen hast, so lebe auch darin. So lasset uns auch im Geiste wandeln. So lasset uns wandeln im Geist bzw. durch den Geist. Und so sind wir wieder bei unserem ersten Punkt. Ein Leben über dem Durchschnitt. Wie kann das geschehen? Zunächst also nicht durch überdimensionale Anstrengung, sondern einfach durch einen Wandel im Geist, in der Hingegebenheit zu Gott. Unser Herr und Gott macht es uns in der Regel so leicht und so einfach. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie wir manchmal denken. Aber wir müssen uns entschieden zu ihm halten. Und bedenken wir hierbei, dass sich der Heilige Geist immer und immer und immer an den Willen Gottes hält. Vielleicht sind wir manches Mal dazu geneigt, uns nicht so ganz nach dem Willen Gottes auszurichten, sondern dass wir so meinen, Gott geht so mit unserem Willen und wir können ihn auf unseren Willen rüberreißen, so auf unsere Seite, dass wir unseren Willen quasi zu Gottes Willen erklären. Aber liebe Geschwister, da macht Gott nicht mit. Wir können nicht Gott so herunterziehen. Wir müssen uns zu Gottes Willen hinwenden. Manche Geschwister meinen, Gott würde sich dann schon dazu stellen, wenn sie irgendeinen Weg oder eine Sache eingeschlagen haben. Doch sind wir dabei vorsichtig. Wie ich schon vorher schon sagte, Gott trägt vieles in Geduld, weil er dich und mich schließlich liebt. Doch das heißt noch lange nicht, dass Gott wegen uns seinen Willen ändert. Das wird er nie tun. Das betrifft auch unseren zweiten Punkt. Ein Leben über dem Durchschnitt. Erstens, wie ist das möglich? Wir haben also erkannt, es ist nur durch Gott, durch seinen Geist möglich, in Hingabe und Unterordnung. Ein Leben über dem Durchschnitt. Punkt 2. Ein Leben über dem Durchschnitt beweist grenzenlose Liebe. Ein Leben über dem Durchschnitt beweist grenzenlose Liebe. Was meine ich mit grenzenloser Liebe? Vielmehr wollen wir uns mal fragen, was meint Römer 12 hier mit grenzenloser Liebe? Wenn wir hier in Vers 14 lesen, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Oder Vers 15, freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Und dann Vers 17, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Befleißigt euch dessen, was in aller Menschen Augen edel ist. Und noch Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Und zum Schluss Vers 19, rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebt Raum dem Zorne Gottes. So viele Aufforderungen hier drin. Es wird einem ja fast zu viel, wenn man diese Dinge alle hier so hintereinander serviert bekommt. Als ich die Predigt ausgearbeitet hatte, da hatte ich mich schon gefragt, ist bei uns als Christ oder im Christenleben wirklich grenzenlose Liebe angesagt? Wo sind eigentlich die Grenzen? Oder wo sind die Grenzen göttlicher Liebe? Irgendwann müssen wir doch auch einmal einen Schlussstrich setzen, so denken wir vielleicht oft. Und sagen, jetzt ist aber das Ende der Fahnenstange erreicht. Mir ging es schon oft so, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich genug. Und tatsächlich findet man auch in der Bibel verschiedene Grenzen. Das wird uns auch aufgezeigt. Zum Beispiel, wenn Geschwister in extremen Sünden leben, einer Gemeinde angehören und dann unbußfertig sind, dass man dann nach entsprechender Zurechtweisung und Gesprächen und Verwarnungen, dass man dann auch mal handeln muss, dass man dann sagen muss, jetzt kannst du nicht mehr bei uns sein. Wenn du dich nicht bereit bist, umzukehren und Buße tun, dann müssen wir dich leider ausschließen. Da zeigt uns Gottes Wort schon Grenzen auf. Denn unser Herr und Gott duldet keine extremen Sünden und Unversöhnlichkeiten in seiner Gemeinde. Diesen Weg geht Gott nicht mit. Doch wenn wir andersrum schauen, wenn wir auf unser persönliches Recht schauen oder um persönliche Anfeindungen oder um Verleumdungen oder wenn es um Verfolgung geht, dann zeigt uns Gottes Wort sehr, sehr deutlich, dass die Liebe wirklich grenzenlos sein soll. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Ich frage uns, gibt es da noch Grenzen, wenn uns Gottes Wort sagt, vergelte niemandem Böses mit Bösem? Gibt es da Grenzen? Ich sehe keine. Hierin setzt die Liebe ja bereits an, dass man nicht Böses mit Bösem vergilt. Es hat einmal jemand gesagt, ein Christ hat mit dem Bösen nichts zu schaffen. Das ist einfach eine Grenze für uns, wo wir sagen müssen, hier ist Schluss. Ich lasse mich nicht zum Bösen hinüberziehen. Und nicht umsonst sagt Paulus hier in Vers 9, hasset das Böse, hanget dem Guten an, stell dich auf die andere Seite. Also sobald du merkst, dass sich in dir Gedanken der Rache hegen oder irgendwelche Bosheiten hervorkommen oder dass du irgendjemandem irgendetwas Übles wünschst, so nimm ganz schnell Abstand davon. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Vielleicht meinen wir auch manches Mal, wir selbst müssten Gott spielen oder Richter über andere sein. Doch merken wir uns, die Rolle des Richtens und des Rächens, die steht allein Gott zu, das lesen wir auch in diesem Text. Oder möchten wir uns etwa über Gott stellen? Haben wir das Recht, um irgendwelches Maß der Strafe auszuteilen oder um jemanden zu verurteilen? Nein. Wenn wir Gottes Wort erforschen, wenn wir darin studieren, wenn wir darin lesen, dann erkennen wir immer mehr den Willen Gottes. Und dann sehen wir, dass wir als Kinder Gottes mit dem Bösen, dass wir uns da gar nicht einlassen sollen. Im Gegenteil, andere Seite, wir sollen dem Guten anhängen. Wir sollen in der Liebe wandeln. Das zeigt uns, dass das Leben als Christ eigentlich immer nur auf eine Seite ausschlagen soll. Und zwar auf die positive Seite. Auch dann sogar, wenn wir Negatives erleben, dann soll es sich trotzdem auf die positive Seite wenden. Ich dachte, das verhält sich ähnlich wie bei einem Tacho im Auto. Wenn der Zeiger auch ganz runterfällt, so bleibt er doch bei der Null letztendlich stehen. Weiter geht es gar nicht runter bei einem Tacho, das ist das Schöne. Das geht gar nicht in den Negativbereich. Es geht nur bis zur Null und dann ist Schluss. Der Zeiger, der geht nie unter Null. Doch wenn wir dies auch in Bezug auf unser geistliches Leben vergleichen, so wissen wir, dass unser Zeiger sehr wohl auch in den negativen Bereich gehen kann. Der kann auch mal unter Null gehen. Das kann auch mal auf die andere Seite ausschlagen. Doch hierbei müssen wir aufpassen, dass es eben nicht so weit kommt. Ich denke, Null ist auch bei uns die Maximalgrenze. Das sollte eigentlich ein Anschlag sein. Geht nicht unter Null. Schluss. Und dazu müssen wir nahe bei Gott bleiben. Wir müssen uns auf die andere Seite wenden, dem Guten. Auf der anderen Seite, da geht es bei manchen Autos bis 260. Da können wir im Geistlichen so weit rüberschlagen. Das ist super, wenn wir das schaffen. Auto kann es gefährlich sein. Aber im Geistlichen, da können wir nie weit genug zum Guten ausschlagen. Unser Wandel, der soll Gott hingegeben sein und unser Wandel soll in der Liebe sein. So werden wir letztendlich immer im positiven Bereich bleiben. Unser Thema lautet ja, ein Leben über dem Durchschnitt. Und die Bibel zeigt uns, dass eigentlich das Leben über dem Durchschnitt das Normale sein sollte für Kinder Gottes. Doch ich schaue auf mich selber und sicherlich kann ich auch euch fragen, wie oft haben wir da schon versagt? Wie oft haben wir uns schon auf die Negativseite herunterziehen lassen? Vielleicht auch gerade hier in der Gemeinde, unter Glaubensgeschwistern oder innerhalb der Ehe oder Familie oder im Verwandten- und Bekanntenkreis oder bei den Nachbarn. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und manches Mal, wenn man in die Gemeinden hineinschaut, da denkt man oder kommt man manches Mal auf den Gedanken, wahrscheinlich sind die Kinder Gottes am allerwenigsten dazu fähig, die Liebe wirklich zu leben. Manches Mal könnte man es meinen. Auch ich selbst schließe mich darin ein. Wie groß ist oftmals unser Versagen, gerade auch in geschwisterlichen Beziehungen. Wie schnell geht es, dass man keine Geduld und kein wahres Interesse am anderen hat. Ja, ich habe meine eigenen Probleme. Was geht mich dem seine Sorgen an? Man fragt sich vielleicht, wenn man zusammenkommt, wie geht es? Doch bleibt die Frage, ob man wirklich am Wohlergehen des Bruders oder der Schwester interessiert ist. Und gerade auch in Glaubensgeschwister, da hat man ohnehin hohe Erwartungen. Und wenn diese dann nicht erfüllt werden, dann folgt oftmals bittere Enttäuschung, sogar bis hin zur Unverzeihbarkeit. Und erst gestern hatte ich in einem Brief von einem Missionswerk gelesen, den hatte ich gestern in die Hände bekommen, darin stand: In den letzten Jahren hat es viele Turbulenzen in unserem Werk gegeben. Vertrauen wurde zerstört und ein Miteinander von Vorstand, Geschäftsleitung und Teilen der Belegschaft war nur noch schwer möglich. Misstrauen hatte sich schleichend breit gemacht, Fronten wurden aufgebaut, Standpunkte nicht miteinander besprochen. Und es steht drin, wir hatten das gleiche Ziel, marschierten aber in verschiedene Richtungen. Keine gleiche Ausrichtung, keine Gleichgesinnung, keine echte Liebe untereinander. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn solche Dinge über Jahre in einem Missionswerk oder in einer Gemeinde vorhanden sind, dann ist geistliches Vorwärtskommen sicherlich nur noch sehr schleppend vorhanden. Doch es war für mich sehr ermutigend, dass dieses Missionswerk nun von dieser jahrelangen Misere berichtet hat und sich sogar öffentlich bei Glaubensgeschwistern dafür entschuldigt hat. Das war auch mutig. Ja, und wo Schuldbekenntnis und Buße vorhanden ist, da ist die Abwendung vom Bösen und die Zuwendung zum Guten gegeben. Und da kann Gott sicherlich sein Werk fortsetzen. Davon bin ich überzeugt. Und heute ist es ja ohnehin keine Seltenheit, dass Gemeinden wegen irgendwelchen geschwisterlichen Konflikten und Kleinkram gespalten oder gar aufgelöst werden. Viele Gemeinden werden in dieser Zeit gespalten oder gar aufgelöst. Das hat mir auch am Mittwoch der Bruder Gönner bestätigt, der ja von Missionswerk Friedensbote da war. Er kommt in so vielen Gemeinden rum und er erlebt so viel Zerstrittenheit in den Gemeinden. Das ist geradezu ein Phänomen in unserer heutigen Zeit. Und wir können nur froh sein, wenn hier in unserer Gemeinde Gott uns den Frieden erhält und wenn wir immer wieder die Demut besitzen, auch einander Sünden zu bekennen und wieder aufeinander zuzugehen, dass Gott sein Werk tun kann, auch hier in München West. Doch der Robert Gönner, der sagte mir dann: Zerstrittenheit können wir uns als Christen niemals leisten. Und er sagte: Reinhold, weißt du denn, das schadet dem Ruf unseres Herrn. Zerstrittenheit können wir uns als Christen niemals leisten, denn das schadet dem Ruf unseres Herrn. Und ich muss das bestätigen. Es hat mir viel zu denken gegeben. Denn wir als Gemeinde und Glaubensgeschwister sind sehr, sehr unglaubwürdig, auch nach außen hin, wenn bei uns Zerstrittenheit und Feindseligkeit wie in der Welt zu finden ist. Das kann es nicht sein, da wir schließlich einen Herrn haben, der sein Leben aus Liebe für dich und mich gelassen hat. Da lag der Sohn Gottes auf dem Balken des Kreuzes. Wir müssen uns das mal bildlich vorstellen, da kommen die Kriegsknechte daher und sie fassen die Arme unseres Herrn und Heilandes. Und sie setzen die Nägel an und einer schlägt drauf und haut den Nagel durch seine Hände hindurch, zur linken und zur rechten und durch die Füße. Und hier liegt der Schuldlose, der Sündlose am Holz. Und die Kriegsknechte und die Sünder, die nageln den Sündlosen an das Holz, treiben ihm die Nägel ein. Und wir müssen bedenken, welche unendliche Ungerechtigkeit ist eigentlich da am Kreuz geschehen. Und ich dachte auch dabei, welchen unbeschreiblichen Hass hätte der Herr Jesus seinen Schächern entgegenbringen müssen. Noch am Kreuz hätte er sogar einen Fluch Gottes über sie aussprechen können. Und ich bin davon überzeugt, wenn er es gewollt hätte, hätte sie sofort der Erdboden verschlungen. Aber was tat Jesus? Wir kennen anderes von unserem Herrn. In all dieser Leidensqual war er auch gewillt, den Willen des Vaters zu tun, in seiner Liebe zu bleiben, seine Gebote zu halten. Und er brachte ganz genau das zur Ausführung, was er selbst andere gelehrt hatte. Er lebte bis zum Schluss in vollkommener Liebe zum Vater. Und bei dem Herrn Jesus, da hatte die Liebe wirklich keine, aber auch gar keine Grenzen. Ja, die grenzenlose Liebe, die beweist sich im allerhöchsten Maß am Kreuz. Vorher hatte der Herr Jesus gepredigt: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Und was hatte jetzt der Herr Jesus am Kreuz getan? Ja, er hatte seine Feinde geliebt. Er hatte noch den Segen für sie gewünscht: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, das hat er gebetet. Wenn wir auf unseren Herrn Jesus sehen, wenn wir auf das Vergießen seines Blutes am Kreuz sehen, wenn wir auf sein Leiden und Sterben am Kreuz sehen, dann wissen wir, was wahre Liebe ist und was Leben über dem Durchschnitt ist. Können wir da anders handeln als er, wenn wir seine Liebe wirklich verstanden haben? Können wir da in Streit und Unversöhnlichkeit einhergehen? Können wir uns das leisten? Nein, das ist faktisch undenkbar. Frage an dich und auch an mich: Hat deine und meine Liebe Grenzen? Hat sie Grenzen? Wenn ja, dann öffne diese Grenzen bitte. Öffne diese Grenzen bitte noch heute. Denn Gottes Liebe ist grenzenlos und an dieser Liebe sind wir angeschlossen. Das war der zweite Punkt. Ein Leben im Durchschnitt beweist sich in grenzenloser Liebe. Wir kommen noch zu einem dritten und letzten Punkt. Ein Leben über dem Durchschnitt, drittens, besiegt das Böse mit Gutem. Ein Leben über dem Durchschnitt besiegt das Böse mit Gutem. Und jetzt wird es zum Schluss in dieser Predigt noch einmal ganz praktisch. Hierin gibt es noch eine Anwendung mit auf den Weg. Eine Anwendung, worin uns unser himmlischer Vater tatsächlich einen Schlüssel gegeben hat. Einen wahrhaften Schlüssel, um über das Böse zu siegen. Man könnte auch fast sagen, eine Waffe. Aber ich möchte lieber bei einem Schlüssel bleiben, denn es ist ein Schlüsselereignis. Und die Anwendung heißt, oder der Schlüssel heißt: Überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, Vers 20 und 21. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn wir über diese Aufforderungen nachdenken, dann widerspricht es wieder völlig unserem menschlichen Verstand. Da sträubt sich in uns alles gegen solch eine Aufforderung oder gegen solch ein Tun. Es widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden, wenn wir solches tun sollen. Und es widerspricht letztendlich auch unseren Gefühlen. Da hat man mich derart beleidigt und verletzt. Und jetzt soll ich dem auch noch Gutes tun? Das kann es nicht sein. Nee. Nach menschlichem Ermessen wiederum unmöglich. Doch, liebe Geschwister, durch die grenzenlose Liebe Gottes und durch seinen Heiligen Geist, wie wir es anfangs hatten, wird es möglich. Ja, du kannst es, aber nur durch ihn. Nur durch ihn. Du kannst es durch einen Wandel im Geist. Anders wird es sicherlich nicht funktionieren. Wir fragen uns an der Stelle: Will Gott etwa, dass unser Widersacher jetzt noch belohnt wird, wenn er uns verletzt und beleidigt hat? Soll er jetzt noch belohnt werden, indem dass wir ihm noch helfen und Gutes tun? Nein, ganz bestimmt nicht. Belohnung soll nicht sein. Für böse Taten möchte Gott unseren Widersacher sicherlich nicht belohnen. Was aber dann? Unser Herr und Gott, der ist viel weiser. Der möchte etwas ganz anderes bewirken. Er möchte, dass dein und mein Widersacher durch dein und mein Handeln letztendlich regelrecht beschämt wird. Wir lesen in Vers 20. Wenn deinen Feind hungert, so speise ihn. Dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wenn du also deinen Feind liebst und ihm Gutes tust, obwohl er es gar nicht verdient hat, dann wirst du nach Gottes Wort feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Nun weiß ich nicht, ob ihr mit diesem Begriff etwas anfangen könnt. Feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, was heißt das? Ich musste auch mal ein bisschen nachschlagen und habe mal die MacArthur Studienbibel aufgeschlagen und habe da folgende Erklärung gefunden. Dort heißt es, feurige Kohlen auf sein Haupt, das bezieht sich auf die antike ägyptische Sitte, dass jemand, der öffentlich Reue zeigen wollte, eine Pfanne glühender Kohlen auf seinem Haupt trug. Die Kohlen repräsentierten den brennenden Schmerz der Schande und Schuld. Wenn Gläubige ihren Feinden liebevoll helfen, sollte das diese Leute zur Beschämung über ihren Hass und über ihre Feindseligkeit führen. So viel von MacArthur. Also hat etwas mit der damaligen Antike zu tun. Das war damals schon eine vertraute Sache. Da wusste man um diese Bedeutung, feurige Kohlen auf dem Haupt sammeln. Man wusste um diese Bedeutung, dass glühende Kohlen auf dem Haupt ein Zeichen der Reue und Buße waren. Und genau dahin möchte der Herr deinen und meinen Widersacher bringen. Gott möchte deine guten Taten dazu gebrauchen, damit durch deine guten Taten das Böse überwunden wird. Er möchte durch die guten Taten das Gewissen des Widersachers überführen und ihn letztendlich zur Beschämung und zur Umkehr bewegen. Es gibt ja jetzt auch die neue Studienbibel von Dr. Ryrie, die ich seit neuestem zu Hause haben darf. Dort habe ich auch nachgeschaut. Dr. Ryrie schreibt, feurige Kohlen, die brennenden Schmerzen durch Scham und Schuld können zur Buße des Feindes führen. Also der Feind soll damit beschämt werden. Er hätte Schlechtes verdient und wir tun ihm noch Gutes. Das soll sein Gewissen überführen. Und wenn er in seinem Gewissen überführt wird, dann hat Gott durch dich und durch mich sein Ziel erreicht. Wir haben Böses mit Gutem vergolten. Das Böse ist durch das Gute besiegt. Und liebe Geschwister, dazu gibt es tausende von Biografien und Beispielen. Man liest in vielen Biografien davon, worin Kinder Gottes wirklich das zur Anwendung gebracht haben, wo sie eigentlich gegen ihr eigenes Gefühl gehandelt haben, wo sie dem Willen und der Liebe Gottes nachkommen wollten und wo sie das erleben durfte. Das Böse wird mit Gutem besiegt. Das ist der Schlüssel. Ich habe hierzu eine Begebenheit aus Südchina gelesen. Ein Christ in Südchina, der hatte auf halber Höhe eines Berghanges ein Reisfeld. Also war so ein Berghang, vielleicht ähnlich wie bei uns die Weinberge in manchen Gebieten, so stelle ich mir das vor, wo auch Mauern eingezogen sind. Und während der Trocknungszeit benutzte er ein Tretrad, um Wasser aus dem Bewässerungsgraben auf sein Feld hinaufzusprengen oder hinaufzupumpen. Unterhalb davon lagen die zwei Felder seines Nachbarn. Und eines Nachts, da kam der Nachbar auf eine tolle Idee. Der durchstach einfach den Erdwall von dem Christen und ließ das ganze Wasser auf seine zwei Felder hinunterfließen. Als der Christ den Wall wieder flickte und ein neues Wasser hinaufpumpte, machte der Nachbar einfach wieder dasselbe über Nacht. Und so ging es 3 oder 4 Mal. Darauf besprach sich dieser Christ mit anderen Christen und sagt zu diesen: Ich habe versucht, geduldig zu sein und wollte keine Vergeltung üben, aber ich sehe, es hat keinen Sinn. Was ist richtig? Was soll ich tun? Nachdem sie dann gemeinsam über diese Sache gebetet hatten, meinte einer von diesen Christen, wenn wir bloß immer versuchen, das Richtige zu tun, sind wir armselige Christen. Wir müssen mehr tun, als was recht ist. Und was tat dann infolge dieser Beratschlagung dieser Christ am nächsten Tag? Am nächsten Morgen, da pumpte der Christ Wasser für die beiden unteren Felder, also in die Nachbarfelder hinein. Und am Nachmittag erst pumpte er das Wasser in sein eigenes Feld. Und als der Nachbar das sah, dass der Christ ihm so gut gewillt war, da begann er nach dem Bewegungsgrund zu forschen. Warum tut er das? Und durch diesen Bewegungsgrund fand auch er schließlich zu Christus. Das Böse mit Gutem überwunden. Wir sind erstaunt, wie Gott arbeitet. Und dass er solches gebraucht, um das Böse zu besiegen. Ich möchte es uns wünschen, dass wir diesen Schlüssel auch in unserem Leben zur Anwendung bringen und Freude darin bekommen, wie wirklich Gott darin handelt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir hatten uns angesehen, ein Leben über dem Durchschnitt. Erstens, wie ist das möglich? Zweitens, ein Leben über dem Durchschnitt beweist grenzenlose Liebe. Und drittens, ein Leben über dem Durchschnitt besiegt das Böse mit Gutem. Möge auch dein und mein Leben mehr und mehr davon gekennzeichnet sein. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir immer wieder neue Einblicke in dein Wort bekommen. Und wir möchten um Vergebung bitten, wo wir manches Mal viel aus deinem Wort wissen, aber manchmal so schwach sind in der Umsetzung. Und dann doch wieder das eigene Ich hervorkommt, wir unsere eigene Rechte hervorheben wollen und wir eher Böses mit Bösem vergelten, als das Gute wirken lassen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns weise machst, dass du uns viel Gnade schenkst und Zufluss von oben, dass wir es verstehen dürfen, Herr. Wir gehören dir und all unsere Rechte sind in dir. Danke, Herr, dass wir mit dir gekreuzigt sein dürfen, gestorben sein dürfen, begraben sein dürfen und mit dir in einem neuen Leben wandeln dürfen. Hilf du, Herr, dass unser Leben von dir gekennzeichnet ist, dass hier auch in unserer Gemeinde etwas davon offenbar wird, aber auch bei jedem Einzelnen im persönlichen Umfeld. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns so sehr liebst und dass du, Herr, uns helfen möchtest, Tag für Tag ein Leben zu deiner Ehre und Verherrlichung zu leben, bis dass du wiederkommst. Wir preisen dich darüber. Im Namen des Herrn Jesus. Amen.